sehr, also fliegt jetzt schon, also sehr gut besucht wird. Und wer ist noch da? Amarananda, unser Terrorist aus dem Iran. Also ich merke das, weil an jeder Grenzüberfahrt werden wir also eingehendst überprüft. Das dauert also dreifach so lange immer mit ihm. Der muss in fünf verschiedenen Listen wird er gecheckt, haben wir herausgefunden. Aber er ist ja sehr, sehr devotional, also no problem. Ja, und wir sind jetzt in Berlin und versuchen den Berlin-Aufenthalt. Wir sind gestern angekommen, unser Wagen, also die anderen, die Devotees, sind 5 vor 5 angekommen oder nur 20 vor 5 angekommen. Und ja, wir wollen jetzt in einer Woche euch allen unbedingt dienen. Und Varahamurti, es ist sehr gut, dass du da bist. Ich wollte gerne am Samstag habt ihr am Samstag euer Tempelfest? 4 Uhr, dann hängen wir hoffentlich nicht zu sehr durch wegen Nirjal Ekadasi, hörte ich. Ich werde vielleicht ein bisschen Wasser trinken, habe ich mir vorgenommen. Ja. Ja, ich wollte mich gerne anmelden, nicht? Also da, dass ihr, wenn der Platz noch frei ist, würde ich sehr gerne kommen. Ja. Ja. Ja, und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und wo ich unglaublich inspiriert bin. Ich möchte darüber sprechen, wie es eine ganz andere Wirklichkeitsebene gibt, als die, die wir wahrnehmen. Eine Ebene, zu der wir als Devotees Kontakt aufnehmen können. Ich denke aber, dass ich kurz Jayarada Madhava singe mit euch und dann fangen wir an. Warum bist du da und nicht hier? Wegen dem Anlehnen. Du kannst dich da anlegen. Oder hier, wenn du möchtest. Prema Mayi, wenn du merkst, dass das Kind so begeistert wird, ihr seid es gewöhnt, aber wenn man das nicht gewöhnt ist, ist das unglaublich intensiv. Schön. Gut, dann würde ich sagen, sind Kadels da? Ja. Ananda war dann, das ist ein Yashoda gewandert, oder? Hatte, ist das verbunden mit dem?
Ja, wir haben den ja zu, der ist ja zu uns gekommen zu einer Hochzeit.
Okay. Ja.
Ja. Aber ich habe mir jetzt rangebracht an den, also. Ich glaube, ich werde noch mit Yashoda irgendwie noch so.
Ich weiß nicht, ob ihr wisst, Ananda Vardhan und Kanu Priya und der kleine Yashoda Gopal haben einen Schritt gemacht, der ähnlich ist wie der Schritt, den ich gemacht habe in meinem Leben. Sie sind aus einer Lebenssituation in eine andere gegangen, weil sie die alte Lebenssituation als nicht mehr, sagen wir mal, hilfreich für ihr Leben betrachteten. Sie haben Heidelberg verlassen, was für den Heidelberger Tempel, ja, da sind nicht so viele Devotees gewesen, also schon auch Konsequenzen hatte in der Reluk, die ganze Operation hat sich da verändert, wie alle meinen zum Besten, weil jeder dazu gekommen ist, sich wirklich zu fragen, wo stehe ich und was möchte ich in meinem Leben machen. Sie sind mit diesem Ziel nach Berlin gekommen, um in der Hoffnung zu sein, dass sie ihre Wünsche ins Leben, ihre Erwartungen in ihrem spirituellen Leben hier richtig erfüllen können. Das ist ein wichtiger Schritt. Dieser Schritt ist in der schwerwiegenden Entscheidung fast so wie der Schritt, ein Devotee zu werden. Ich persönlich denke, wir müssen immer wieder diesen Schritt machen. Wir müssen uns immer wieder stellen, die Frage stellen, bin ich im Augenblick in einem, bin ich im, um es ganz einfach auszudrücken, wie ich es gestern mal gehört habe, bin ich im Augenblick auf einer Straße, die mich zu meinem Ziel hinführt. Als wir hierher gekommen sind, habe ich einmal wieder die herzliche Beziehung zwischen Gadadhar und Ishan erleben dürfen. Es ging darum, wie finden wir den Ort. Gadadhar hatte keine Lust, die Karte zu lesen. Ishan wurde mehr und mehr genervt. Und das kennt man, diese Kombination aus dem erfolgreichen Glitterteam. Ich fragte mich, sind wir auf der richtigen Straße, um unser Ziel zu erreichen? Ich glaube, diese Frage ist berechtigt. Ich glaube, diese Frage ist total wichtig in unserem Leben. Bin ich auf der richtigen Straße, mein Ziel zu erreichen? Das ist eine Frage, die immer wieder aufs Neue gestellt werden muss. Denn solange wir in der materiellen Welt sind, Kinder, müssen wir uns einstellen, immer wieder aufs Neue Kursveränderung zu machen. Es gibt in dieser Welt einen gefährlichen Strudel, den Strudel unserer Vergangenheit, unserer vergangenen Geschichte, wo wir uns in unseren Schwächen aufhalten, in unserer alten Geschichte und einfach weiter in dieser Geschichte bleiben, die wir zu unserer Lebensgeschichte erklärt haben. Wir sagen, so bin ich nun mal und das ist nun mal mein Leben, obwohl wir gar nicht zufrieden sind mit dieser Identität und mit diesem Leben. Srila Vyasadeva sagt im Mahabharata, dass es zwei Worte gibt, die Leiden bringt, wenn sie nicht spirituell sind. Ich und mein. Und Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, wenn diese beiden Worte spiritualisiert werden, bringen sie das höchste Glück. Ich und mein. Ich bin ein Diener Krishnas und Krishna ist mein. Und ich möchte heute darüber sprechen. Die beiden haben einen Schritt gemacht, für den ich sie sehr bewundere. Ein Schritt, der sehr schwierig war. Ein Schritt, der auch mit einem kleinen Kind ein Risiko mit sich bringt, ne? Hierher zu kommen, in eine Devotee-Gemeinschaft, die sehr anziehend wirkt, weil super Devotees in Berlin sind, und aber eine Zukunft, wo man ja die Zukunft noch mal gestalten muss. Also wir sind ja noch nicht da, wo wir sein wollen. Weder in dem, ich hörte, im Tempel sind wir, suchen wir schon nach einer neuen Zukunft. In der vedischen Universität sind wir sehr am Gestalten und treffen uns und haben Fakultätsbesuche. Es ist eine Zukunft in Bewegung, die hier ist. Also dafür ein Haushälterpaar hinzukommen, was gerade einen Zuwachs hat, gibt nur Sinn, wenn man spirituelles Leben will. Nicht? Wenn man sich situieren, wenn man einfach friedvoll sein wollte, irgendwo leben wollte, würde man aufs Land ziehen vielleicht. Ich möchte euch gerne, die ihr diesen Schritt gemacht habt, ein Haus vorstellen. Ich hatte gesagt, und eine Mission vorstellen für euer persönliches Leben. Ich hatte gesagt, Wohnungseinweihung bedeutet, da geht es um zwei Themen. Die Menschen, die in eine Wohnung ziehen, und die Wohnung und das Haus. Ich möchte mit dem Haus anfangen. Ich möchte euch gerne heute, nachdem ihr diesen Schritt gemacht habt und in einer schönen Bewegtheit seid. Nicht? Man ist, wenn man umzieht, ja bewegt äußerlich erstmal und dann auch innerlich. Man denkt über das Ziel des Lebens nach. Ich möchte euch ein Haus vorstellen, das auf euch wartet, in das ihr einziehen könnt. Und ich möchte euch eine Mission vorschlagen. Wir nehmen das auch auf, das Kanupriya. Ist Kanupriya hier oder die ist mit den Kindern? Genau, und spielt. Als Haus möchte ich euch die Hände Gottes vorstellen, wenn das ihr einzieht. Und als Mission möchte ich euch vorstellen, ein ewiger Diener des Herrn zu werden und den beiden leidbringenden Konzepten abzuschwören. Dann möchte ich dazu aber etwas sagen, was man in der heutigen, sagen wir mal, ich denke, wir müssen die Geschichte ISKCONs neu gestalten, also was man dazu auch noch sagen möchte. Ich möchte über ein paar Stützen sprechen, für das ich, weil ich weiß, dass ihr beide sehr spirituell orientiert seid und viel Vertrauen habt in spirituelle Wissen, traue ich mich, eine spirituelle Vorlesung zu geben heute, was ich mir nicht immer zutraue in Deutschland. Aber eine gestützte spirituelle Präsentation, die also auch die menschliche Komponente im Auge behält. Ich möchte euch heute aus dem Kalki Purana eine Geschichte vorstellen, die mich zum Umkehren gebracht hat. Es ist eine unglaubliche Purana. Gadada, hast du, also die ist wirklich unglaublich, das ist über Kalki Avatar. Hast du es schon mal angelesen?
Ich habe es im Regal stehen.
Ja, das also ich war total überrascht, als ich die gelesen habe. Da kommt eine, wie in jeder echten Purana, es wird eine Frage gestellt. Warum existiert alles so, wie es ist? Und diese Frage wird beantwortet von einem Weisen namens Ananta, der seine eigene Lebensgeschichte erzählt, die unglaublich interessant ist. Ananta wird geboren und durch einen genetischen Defekt bei seinen Eltern hat er die falschen Chromosomen und ist ein Eunuch. Wisst ihr, was ein Eunuch ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ist es ein Mann oder eine Frau oder weiß man es nicht? Mann, aber er fühlt sich anders, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Ihm fehlt was? Ihm fehlt dieses betreffende Körperteil, was man dazu braucht? Das ist einfach nicht da? Ist dann ein weibliches Körperteil da?
Nein, nein. Ich glaube, das ist einfach.
Das gar nichts.
Einfach eher so wie kastriert oder impotent oder irgendwie.
Da ist nichts da. Also man kann ja darüber fragen. Da ist nichts da an dieser Stelle.
Ja.
Ja, der Heilpraktiker weiß das.
Also das ist sozusagen der Hoden, der fehlt.
Ach so. Ja. Danke. Also, ja, ich wusste das nicht. Also, ich... Er wurde so geboren und sein Vater, der ein Brahmane war und sich eine Fortsetzung seiner Familie wünschte, war äußerst betroffen. Mein Sohn wird also niemals ein Kind haben und wird niemals richtig heiraten und von allen Mitgliedern der Gesellschaft als etwas ungewöhnlich betrachtet werden. Und in großer Verzweiflung ging sein Vater in den Wald und betete für lange Zeit um die Gnade Shivas. Und schließlich dann erschien Shiva vor seinem Vater Vidruma und sagte, ich bin so erfreut über die zahlreichen Entsagungen, die du ausgeübt hast, um mich zufriedenzustellen, dass ich dir gerne deine Wünsche erfüllen will. Ich weiß schon, was du möchtest. Kehr nach Hause zurück, untersuche deinen Sohn. Du wirst sehen, er ist zeugungsfähig und voller Kraft. er wird eine Familie gründen. So, der Vater kehrte zurück und nachdem er die Segnung bekommen hatte und fand seinen Sohn vor, der ein attraktiver Junge von 12 Jahren war. Nach einiger Zeit wurde die Hochzeit in großer, großer Überschwänglichkeit gefeiert. Und Ananta war sehr glücklich. Er heiratete eine wunderschöne Frau und erlebte dann aber, dass ein Tag nach der Hochzeit sowohl sein Vater wie Druma verstarb, als auch seine Mutter Soma. Er war besonders an seine Eltern angehaftet, weil sein Vater ja alles dran gesetzt hatte, um ihn zu dem Glück zu verhelfen, das er jetzt erfuhr, ein Familienglück. Er war nicht mehr ein Ausgestoßener der Gesellschaft, auf den herabgeschaut wurde. Er war glücklich verheiratet und bald schon würden die ersten Kinder kommen. Und jetzt sind seine wohlmeinenden Gönner, sein Vater und seine Mutter, gestorben. Er war sehr, sehr betrübt. Und so wandte er sich, wie C.G. Jung das so schön ausgedrückt hatte, mit diesem Leid als starke Motivation an den höchsten Herrn Hari und betete zu ihm. Und Hari, so heißt es hier, wurde schon nach kurzer Zeit auf ihn aufmerksam und erschien ihm in einem Traum. Er sagte: Alle Anhaftungen, die du hier hast, auch die Anhaftung an deine Eltern, beruhen nur auf Illusion. Dein ganzes Leben beruht auf Illusion. Ob du ein Eunuch bist oder ein Mann, es ist eine Illusion. Aber diejenigen, die verwehrt werden von dieser Illusion, denken, hier ist mein Vater, hier ist meine Mutter und so weiter, und müssen dann unglaublich leiden, wenn der Vater und die Mutter stirbt. Als Ananda das hörte, protestierte er. Hari, Hari, was willst du da für einen Schwachsinn sagen? Sagte er. Das ist sehr, sehr real. Aber Hari lächelte nur und sagte: Ich werde dir später noch einmal erscheinen. Und verschwand. Er verschwand einfach. Er ließ sich nicht auf eine Argumentation ein. Ananta war dermaßen bekümmert und er war auch nicht durch seine Gottes-Offenbarung, er war nicht zufrieden mit dem, was Krishna ihm gesagt hatte im Traum. Er sagte: Ich möchte der Natur unseres Daseins mehr auf den Grund gehen. Er war ein gelehrter Brahmana und er lehrte die Schriften und er ist dann sehr, sehr bekannt geworden und ist da umgezogen nach Puri, weil er nicht den Tod seiner Eltern überwinden konnte. In Puri errichtete er einen Ashram direkt neben dem Löwenstor vom Jagannath Puri Tempel. Nur eines Tages, es war ein Tag nach Dwadasi, sollte er etwas erleben, was Hari eingefädelt hatte. Er ging ein Bad nehmen im Ozean von Puri und als er im Puri, als er im Wasser stand, mit all seinen Freunden und das Wasser des Ozeans nutzen wollte, um sich zu baden und seine Ekadasi Fast, also so ein Ritual zu machen, was die Fast unterbrach, spürte er plötzlich eine gefährliche Unterströmung. nennt man das Unterströmung, die ihn in den Ozean hinausriss. Wer von euch hat einmal im Puri gebadet, im Ozean? Habt ihr das auch gespürt, dass plötzlich da so ein Ziehen war? Dann war die vielleicht in der Flut. Ich weiß nicht, ob es da Gezeiten gibt, aber Radhana Maharaj hat einmal da fast seinen Körper aufgegeben. Der ist ein bisschen in der Brandung gestanden, ist dann ein bisschen weiter gegangen und hat, wenn die Wellen kamen, Bodenkontakt verloren und dann hat sie ihn rausgerissen. Ich habe das auch einmal erlebt, aber nicht so stark. Ich bin nur so ein bisschen rausgerissen worden und da habe ich die Welle, nächste Welle abgepackt und bin also Angst mit Panik im Herzen mit der Bodysurfing gemacht und bin zum ziemlich weit gekommen. Ich war ja eine Wasserratte früher. So, also jemand, der sehr viel schwamm. Und aber für Ananta ging es nicht so einfach. Er wurde ergriffen von der Unterströmung, weit rausgespült. Er spürte, wie ein Fisch, so wird es berichtet in den Schriften, an seinem Fuß nippelte und verlor dann das Bewusstsein. Viel, viel später wurde er an Land gespült. Der Ozean gab ihn frei und zwar irgendwo in Südindien. Der Ort wird nicht genau bekannt gegeben in der Kalki Purana. Und als er aufwachte auf dem Strand, hatte er das Bewusstsein verloren von dem, was er vorher war, seiner Geschichte. Dass er also geheilt wurde durch die Kraft Shivas oder dass sein Geschlecht korrigiert wurde, dass er dann ein Haushälterleben begann, dass er seine Eltern verlor, dass er ein Ashram in Puri aufmachte, wo er gegen Gebühr unterrichtete, also seine Universität hatte. Ne? Er vergaß all das und sah sich einfach nur noch auf dem Strand und wusste nicht mehr, wer er ist. Das ist ein typisches Thema, was in den Puranas immer wieder angesprochen wird, dass man plötzlich von einem Tag auf den anderen vergisst, wer man ist und dann davor steht, eine neue Geschichte anzufangen, eine neue Identität aufzubauen. Sieht man, alle von uns sind eine winzig kleine Seele und der Rest ist einfach nur eine Geschichte, die wir uns ersonnen haben, an die wir maßlos angehaftet sind. Kleine winzige Seele mit einer riesen Story drumherum. Nicht? Eine Story, die unter dem illusorischen Aufenthalt der illusorischen Einfluss Maya stattfindet. Also das ist jetzt die upanishadische Sicht von dem Lebewesen. Und er fing also dann mit einer neuen Story natürlich an. Er wurde gefunden von einem Brahmana namens Britta Sharma. Der nahm ihn vom Strand mit, speiste ihn, kleidete ihn ein, sein Gewand war völlig zerrissen, weil er so lange im Wasser geschwommen war. Und er heiratete dann aufs Neue die wunderschöne Charumati. Es heißt, dass sie wunderschön war, dass sie ein Tongue hatte wie geschmolzenes Gold und dass sie unglaublich gute Charaktereigenschaften besaß und sehr kultiviert war. Als er Ananta sagt, ich sah das, aber in mir war eine Stimme, die mir sagte, dein Glück wird nicht lange währen. Er hatte zahlreiche Kinder, es waren 5 Söhne, nämlich Jai, Vijay, Kamala, Vimala und Buddha. Und er war also froh, diese Söhne waren sehr kultiviert, sehr gelehrt und die Puranas gehen da ganz schnell durch die Geschichte. Will das auch nicht so lange ausführen. Er wurde dann, kam dann eines Tages dazu, seinen Sohn Buddha zu verheiraten. Das war der Letzte, der noch verheiratet werden musste. Und der stolze Vater, glücklich, ging zum Ozean, um dort ein Bad zu nehmen und sich auf diese Weise vorzubereiten auf die Hochzeit. Und als er im Ozean Wasser stand, ist ganz plötzlich wieder das Gleiche eingetreten. Er hat seine Geschichte vergessen. Einfach weg. Es ist schon das dritte Mal in seinem Leben. In einem Leben. Und er schaut so um sich rum. Er sieht plötzlich den Puri-Tempel mit dem Chakra. Schaut in Leute, die ihn sagen, Ananta, was ist mit dir? Ananta, Ananta, kennst du uns noch? Ananta, ich bin doch dein Freund. Ananta, ich bin dein bester und liebster Schüler. Ananta, schau mich nicht so geistesabwesend an. Ich bin deine Frau, Banumati. Heißt sie Banumati? Die hieß irgendwie mit B. Es wird nicht gesagt, wie sie heißt. Ananta schaute sich seine Familienangehörigen an und erinnerte sich an die alte Geschichte. Es sind nur Geschichten. Aber jetzt war er verzweifelt. Das war zu viel in einem Leben. Normalerweise lebt ja jeder von uns eine Geschichte in einem Leben, die leicht modifiziert wird, aber nicht so plötzliche Sprünge. In Zagreb haben wir einen jungen Mann, der sein Geschlecht verändert hatte durch eine Operation, weil er war ein Mann und er fühlte sich aber so wie eine, nee, umgekehrt, er war eine Frau und er fühlte sich wie ein Mann, genau, und hat dann eine Operation, das kann man inzwischen machen, gemacht und hat eine neue Geschichte angefangen. Aber für den Ananta war danach wieder eine völlig andere Geschichte, ein Südinder und nicht ein Nordinder. Und Ananta war verzweifelt. Er wusste nicht mehr, welche Geschichte soll er glauben, in welche soll er hineinkommen, auf welche sollte er sich konzentrieren. Er war wirklich am Boden zerstört. Und in dieser Situation, das findet man auch sehr oft in der Purana, tauchte ein Paramahansa auf. Eine große Seele, die zu ihm sprach. Und diese Paramahansa besuchte ihn und sagte zu ihm, mein lieber Ananta, was machst du denn hier? Wo ist denn deine Frau Charumati? Aus Südindien. Und wo sind deine 5 Söhne? Und wo ist Buddha, den du gerade verheiraten wolltest? Heute war die Hochzeit, ich habe es falsch ausgedrückt, von deinem ältesten Sohn Buddha. Du wohnst doch eigentlich an der Küste des südlichen Ozeans. Ich habe dich heute noch gesehen, wie du die Hochzeitsformalitäten für deinen Sohn angelegt hast. Die Leute im Süden respektieren dich so sehr. Wo ist denn das alles? Ich habe dich dort gesehen und du warst schon 70 Jahre alt. Wie kommt es, dass du jetzt vor mir stehst als ein Mann mit 30 Jahren? Denke nach, Ananta. Bist du eigentlich Ananta oder bist du jemand anderes? Dann Ananta sagt, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Was ihr hier seht, ist eine Seele, die plötzlich irgendwie durch ein Leid dazu gebracht wird, aufzuwachen und nicht mehr ihre Geschichte zu glauben. Die sich aber fragt, wer bin ich? Das ist eigentlich der Beginn für spirituelles Leben, dass man plötzlich aufwacht und merkt, ich bin das nicht, ich will nicht so leben. Ich weiß, dass in meinem Leben war das so, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein war, verwirrte sich meine Geschichte unglaublich. Ich war einfach nicht mehr zufrieden und ich versuchte Zufriedenheit zu finden in einer ziemlich, auf meine Art und Weise, sagen wir mal nur so viel. Ich möchte das hier nicht ausführen. So, dann fängt plötzlich der Paramahansa an zu sprechen. Ananta, und die ihr alle hier wisst, dass die täuschende Energie Maya im Bauche des höchsten Herrn ruht, wo auch die ganzen Lebewesen sind, bevor sie in die Schöpfung treten. Diese Maya verwirrt einen jeden. Maya geht durch die Welt und verbreitet ihren Einfluss innerhalb der drei Welten. Durch den Einfluss Mayas werden die bedingten Seelen dazu gezwungen, nutzlos von einem Körper zum anderen zu gehen in der materiellen Welt. Somit ist Maya die Ursache für alles materielle Leid. Wer in Maya ist, denkt, dieser Körper gehört mir und alles, was in Beziehung zum Körper steht, ist mein. Die bedingten Seelen sind derart verwirrt, dass es ihnen gleichgültig ist, ob sie von dem leidvollen materiellen Dasein befreit werden oder nicht. Ananta, ich bitte dich zu sehen, wie stark Maya ist. Selbst die Halbgötter, eingeschlossen Brahma, sind von Maya verwehrt und wandern in der materiellen Welt wie Bullen, die mit einem Seil an der Nase gebunden sind, oder wie Vögel, die in einem Käfig eingesperrt sind. So Ananta hört diesen Talk und bei ihm greift dieser Talk halt. Er lebt nicht in dieser Geschichte mehr. Er kann sich auch nicht vorstellen, nochmal so viel in eine neue Geschichte zu investieren, wie wir das getan haben. Guck mal, wir halten fest an unseren Investments. Bis zum Tode halten wir fest, wenn wir plötzlich gewillt sind, das aufzugeben, weil wir merken, das schwimmt uns weg, unsere Geschichte. Aber so Ananta hält nicht mehr fest. Und er geht also in den Wald hinein und will sich von seiner Geschichte lösen. Er meditiert dort, lebt ein Leben in strikter Entsagung und denkt nur an seine Geschichte. Er denkt an seine Frau, er denkt an seine Kinder, er denkt an den Ashram, der jetzt desertiert ist von den Schülern, die er unterrichtet hat. Ananta ist nicht in der Lage, seine Geschichte aufzugeben. Und in diesem großen Leid, wo er also merkt, ich bin unglaublich verhaftet, ich komme nicht aus Maya heraus, kommt der zweite Lehrer zu ihm. Diesmal ist eine große Seele, die zu ihm spricht und die ihm etwas sagt, was ich euch auch heute gerne mitgebracht habe. Wenn immer Ananta beschreibt sein Leid, wenn immer ich mich im Wald niedersetzte, um über den höchsten Herrn zu meditieren, kamen Gedanken an meine Frau und meine Kinder in mir auf und störten mich im großen Maße. Ja, und diese große Seele sagt, gib deine Entsagung auf, so wirst du niemals Erkenntnis erlangen. Blinde, taube und verkrüppelte Menschen gehen in den Wald, um zu entsagen, aber auch sie denken weiterhin noch über materielles Genuss nach. Sie geben die Hoffnung nicht auf, weiterhin zu genießen, weil sie weiterhin im Maya sind. Du musst eins verstehen. Du kannst nur Maya überwinden, wenn du dich im hingebungsvollen Dienst für den Herrn Hari voller Entschlossenheit beschäftigt. So werden die Reaktionen auf dein Karma langsam aufhören. Hingebungsvolles Dienen ist der beste Weg, aus deiner Karma-Geschichte herauszukommen. Du solltest das Verständnis kultivieren, dass die Lebewesen gleichzeitig eins und verschieden vom höchsten Herrn sind. Durch hingebungsvolles Dienen zu Lord Hari wirst du letztendlich in transzendentaler Glückseligkeit aufgehen. Und du wirst sehen, wie die Anhaftung an die groben und die feinstofflichen Körper, also deine Geschichte, durch hingebungsvolles Dienen aufgelöst wird. So, Ananta versteht also, dass der Geist nicht durch Gewalt kontrolliert werden kann. Dass der Geist, in dem die Geschichte des materiellen Daseins sich immer wieder und wieder wiederholt, dass dieser Geist nicht künstlich zum Stillstand gebracht werden kann. Weil seht mal, der Geist wird von den machtvollen Kräften unseres Karmas beherrscht. Ihr müsst ihr verstehen, die Geschichte, die wir alle leben, diese leidvolle Geschichte von Ich und Mein, von der wir auch noch nicht ganz aufgewacht sind, indem wir der Hare Krishna Bewegung beigetreten sind. Ne? Diese Geschichte wird ja durch die ist ja gesponnen worden in verschiedenen Leben. Die ist sehr stark, das ist sehr powerful. Das hat einen Grund, warum ich geboren worden bin in Norddeutschland und warum ich so eine seltsame Geschichte in mir trage. Nicht eine Geschichte, die ich habe mal mit großem Interesse, die verfolgt über ein paar Leben vor diesem Leben. Das ist eine total interessante Geschichte, die sehr powerful ist und die dafür sorgt, warum ich so bin, wie ich jetzt bin. Eine Geschichte, wo ich für viele Leben schon ringe um spirituelle Erkenntnis mit großer Intensität und wachsender Begierde im Herzen. Es ist kein Zufall, warum Varahamurti eine Geschichte hat, die er trägt. Das hat verschiedene Leben gebraucht, dass du in Bayern geboren worden bist, in einem Elternhaus, in einem guten Elternhaus, mit einem liebevollen Vater dieses Mal in diesem Leben und warum du Anlagen in dir trägst, die so sind, wie sie sind. Das kann man eben nicht unterbrechen, indem man einfach nur so einen Cut macht, wie Ananta das versuchte. Das geht nicht. Das wurde ihm klar, als er in diesem Wald war und einfach versuchte, seine Geschichte einfach gewaltsam mit dem Schwert der Loslösung, wie es im 15. Kapitel der Gita gesagt wird, nicht? Man sollte den Baum des materiellen Daseins mit dem Schwert der Loslösung fällen. Das geht nicht so einfach. Das wurde ihm klar gemacht, nicht? Und ihm wird dann hier von dieser nächsten großen Seele gesagt, du musst dich zurückziehen in das befestigte Fort des hingebungsvollen Dienstes. Du musst einen ganz neuen Ort aufsuchen, eine ganz neue Alternative. Nicht mehr nicht die Versenkung ins materielle Leben, aber auch nicht die Versenkung in der Loslösung vom materiellen Leben allein. Du musst einfach in eine ganz andere Logik hineingehen. Weder die Karma-Logik, wie die Karmis das machen, noch die Jnana-Logik. Du musst dich in die Hände des Herrn begeben. Du musst in das Fort, wird hier auch gesagt, das befestigte Fort der Bhakti hineingehen. Der Liebe zum höchsten Herrn. Da, nur da bist du sicher vor deiner alten Geschichte. Wenn du nicht ein Leben liebst in Liebe, Robertus, in Liebe zu Krishna oder dem Versuch, dankbaren, hingebungsvollen Dienst für Krishna zu machen, wirst du deine alte Geschichte nicht lösen können. Das geht nicht. Die haftet an dich. Und Anandadev geht dann in diese Festung der Bhakti hinein. Ich habe mir viele Gedanken gemacht in meinem Leben über die Festung der Bhakti, den Platz, den neuen Space, den ich in mein Leben einnehmen möchte. Und da geht es um drei Dinge. Ich habe meine Festung besteht aus drei Praktiken. Es geht mir darum, jetzt in meinem neuen Leben nur noch gute Gemeinschaft aufzusuchen. Menschen, die inspirierend werden können für meinen Fortschritt. Und dann aus diesem Kreis heraus, dem Kreis von spirituellen Menschen, in die Welt hineinzuwirken und den Leuten zu helfen. Ein anderes Thema, was Mahaprabhu so verkündigt hat, er sagte, genau wie, na, das ist die Vishnu Purana, genau wie Wölfe fliehen, wenn ein Löwe brüllt, so tut das Leid des Lebewesens weggehen, wenn man täglich das Bhagavatam studiert. Und ich kann euch ein unglaublich tolles Buch empfehlen, Unveiling His Lotus Feet. Das Entschleiern seiner Lotusfüße heißt das Buch. Ich sehe das nämlich da gerade. Wessen ist es? Saranadis, ja. Unveiling His Lotus Feet, wirklich sehr, sehr nice. Das ist so ein Studium und Anleitung, wie man das Bhagavatam studiert. Und mein dritte Festungswall ist das Chanten der Heiligen Namen. Und dass man da drin ist, das sehe ich an, als dass man in den Händen des Herrn gehalten wird. Der richtige Wohnraum. Das ist die Festung, die Hände des Herrn. Das die aufbauende Gemeinschaft von Devotees, die Devotion in ihrem Herzen tragen, das Studieren der Heiligen Schriften, also das Bhagavatam und schließlich das Rufen nach dem Herrn, jeden Tag das nachdringliche Rufen nach dem Herrn. Im Japa-Retreat erzähle ich immer vom Bhaktivinod Thakur. Bhaktivinod Thakur hatte einen Nachbarn namens Parvat Muni. Bhaktivinod Thakur pflegte ja, habt ihr das Haus von ihm einmal besucht? Habt ihr das Zimmer hier in Mai, oder habt ihr gesehen, wo er gechantet hat? Das war so ein kleines Viereckchen, wo man die Tür zumachte. Ne? Aber morgens ist er oft in den Garten gegangen und hat in der Kühle des Morgens, kann ich mir gut vorstellen, wenn die Nacht vorbei war, ne, auf diesem einen Zementstuhl gesessen, der auch noch den Körper gekühlt hat. Und da hat er gechantet. Und Parvat Muni, der nur durch ein Brickwall, wie sagt man, Ziegelsteinwand von ihm getrennt war, berichtet, dass es sich angehört hatte, als wenn Bhaktivinoda Thakur nach Krishna rief, der gerade nur 30 Meter entfernt war von ihm. Hare Krishna! Komm, hier bin ich. Komm! Nee. Prabhupada sagte einmal, wenn wir chanten, sollen wir nicht einfach Hackney zu abgedrückten chanten, sondern so chanten. Hier ist Krishna, hier ist Radharani. So soll der heilige Name intoniert werden. Kann man lernen im Japa-Retreat, wie es geht. Und yes, besonders Level 2 Da geht es um die, dass man die Welt der Gefühle aufmacht, die so lange geschlossen ist in unserem Leben, verschlossen im Herzen aus Bitterkeit und aus Enttäuschung. Ja, dass man so nach Krishna ruft. Und da ist die Kraft drin, das sind in den Händen. Da ist man in den Händen des Herrn getragen. Da ist man am richtigen Wasser. Der Wasser, dem, wie sagt man Wohnungsort in Sanskrit? Was?
Ja,
Wasser, na, oder?
Wasser.
Wasser. Da ist man im richtigen Haus. Ne? Da ist man sicher in dieser Welt. Sicher auch vor einer Geschichte, die mit einem unglaublichen karmischen Strudel nach einem greift und einen unglaublich zieht, wie dieses Ananta-Geschehen zeigt. Ich möchte euch aber noch etwas sagen, was ich für unsere ISKCON-Geschichte ganz wichtig halte. Ich habe gerade gestern an einem Vortrag gearbeitet, Idealismus und Realismus. Den werde ich wahrscheinlich am Samstag geben, den Vortrag, im Tempel von Varahamurti, also von Jagannath. Seht mal, wir haben, glaube ich, genau den Fehler gemacht, den Ananta Dev auch gemacht hat. Wir haben gemerkt, dass wir haben uns auch versucht, von unserer alten Geschichte so einfach zu lösen. Und alles, was wir einmal gedacht haben zu sein, haben wir versucht, mit einer geschickten Klospülung runterzuspülen. Aber wir haben gemerkt, dass es fast alles zurückgekommen ist. Selbst die Fußballleidenschaft. Also wir haben das gemerkt. Das ist plötzlich zurückgekommen. Und wir müssen unsere Geschichte, oder wir müssen unseren Versuch, spirituelles Leben zu praktizieren, jetzt aufs Neue neu definieren und überleben. Das ist sehr wichtig, dass wir halt machen, halt, wie geht's dann? Wie komme ich denn weiter in meinem Leben? Ich finde, man sollte jetzt unbedingt weiterhin idealistisch bleiben, was das Ziel betrifft, aber realistisch werden, was den Weg betrifft. Das ist sehr wichtig. Ananta hatte diesen Fehler gemacht. Er ist einfach, als ihm zu viel wurde, in den Wald gegangen und hat sich von allem versucht zu lösen. Und das hat nicht geklappt. Er hat ständig nur sein materielles Leben in unendlichen Variationen wiederkommen sehen. Und er hat dann plötzlich, ist dann auf die erleuchtenden Dinge gekommen, Bhakti zu praktizieren. Und Bhakti bedeutet eben nicht, dass man der Welt entsagt, dass man der Geschichte entsagt. Das ist falsch. Das ist Jnana. Bhakti bedeutet auch nicht, das zu tun, was in unserer Bewegung jetzt sehr oft ist, dass man sich wieder der Welt zuwendet und diesmal versucht, das aber ein bisschen geschickter zu machen. Bhakti bedeutet, dass man sich in die Hände des Herrn begibt, dass man sich in den Bereich des liebevollen Dienstes hinein begibt und zum Glück dabei nicht die Welt aufgeben muss, denn das wird nicht funktionieren. Man muss die Welt benutzen, dass es einem einfach hilft, Bhakti zu erreichen in einem Verständnis von Yukta Vairagya, zutreffender Entsagung. Nicht, dass wir, was das bedeutet, ist einfach, wenn ich das positiv ausdrücken darf, dass du einfach nimmst, was hilft mir. Und dazu ist es einfach, brauchst du ein physisches Wohlergehen, also das merke ich so stark, ihr seid alle noch jung, aber man braucht ein physisches Wohlergehen, man braucht eine richtige Einkommensquelle, um sein Leben zu bestreiten in der Welt. Man kann jetzt ja arbeiten gehen bei Gadata und Geld verdienen. Man braucht also eine physische Grundlage, das geht sonst nicht in dieser Leben. Seht mal, wir sind einfach nicht so, wir können einfach nicht so leben wie die, ich will euch mal sagen, wie ich lebe. Ich hatte mein ganzes Portemonnaie ausgeleert und den Inhalt Sadanandi gegeben für ein bestimmtes Projekt und habe dann auch nochmal einen großen Betrag deponiert in, für das Govardhan-Retreat-Zentrum und habe gedacht, wie soll denn das jetzt weitergehen? Das ist, ich hatte genau noch 20 Euro in meiner Sache. Dann gehe ich nach Split. Ich habe da so ein Lakshmi-Yantra drin, in meinem Portemonnaie, drin von Moksha Rupi. Und als ich aus Split rausgegangen bin, sitzt da wieder, ich habe jetzt nicht nachgezählt, ich glaube 1200 Euro ist drin. Und so kann ich wieder leben. Das ist aber, das ist, weil man wie ein Sannyasi versucht zu leben. Ja, ich in meinem Dharma lebe. Das ist sehr anstrengend, so zu leben in der völligen, du musst einfach alles geben, was du hast zu Krishna, wenn man so lebt. Und dann sorgt Krishna auch für einen. Das funktioniert, weil da ist so ein Lakshmi Yantra. Lakshmi ist ja die Gefährtin von Vishnu. Und das zieht den Strom von Lakshmi an. Nee, du musst denn, du, das nützt nicht, wenn du das nur so reintust und nicht so lebst. Du musst dann Service machen, bis du umfällst. Ne? Also dann funktioniert das. Ne? Und so. Aber wer das nicht machen, also wo das nicht angesagt ist im Leben, sagen wir mal so, vorsichtig, der muss sich um eine andere Grundlage bemühen. Das ist nun mal so. Ne? Dann brauchen wir eine emotionale Zufriedenstellung, dass wir glücklich einfach sind. Heute habe ich mich von einem 66-Jährigen verabschiedet, der wahnsinnig gesund ist und alles noch macht. Und wisst ihr, warum der gesund ist? Der lacht so viel. Ich habe das gemerkt, als mir das Lachen verging und ich nicht mehr lachte, da wurde ich sofort krank. Lach, dann bleibst du gesund. So wie Ananda war dann. Ne? Mit einer tiefen Lache soll man auch. Ne? Ist alles medizinisch unterlegt oder so. Das Einfachste, um gesund zu bleiben. Ne? Und du brauchst auch Beziehung. Und all das will ich im vedischen Weg auskramen. Also weil ich weiß einfach, ohne das können die meisten Menschen mit einem Text wie diesem nur etwas anfangen, wenn sie ganz frisch sind. Die Jungen, die Alten, die Bodhis vertonen einen Text wie diesen als einen Angriff auf ihre Lebenskultur betrachten. Ne? Das habe ich festgestellt. Einfach, weil sie plötzlich merken, weil sie sagen, so spirituell kann man nicht leben. Man kann das, aber man muss das Leben unterstützen mit diesen anderen Dingen, mit den anderen Feiern. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir das nicht lernen, dann werden wir den Karma-Weg antreten nach einiger Zeit. Nicht? Dass wir durch gute Arrangierung versuchen, glücklich zu werden in dieser Welt. Also das, so, heute möchte ich Folgendes sagen. Ich möchte dem jungen Ehepaar, die so spirituell sind, die mich so beeindrucken, und ganz herzlich begrüßen in Berlin. Ich bin auch ein Berliner. Ich fühle mich sehr, sehr verbunden mit der vedischen Universität und mit Varahamurti und Vraj Kishore, das sind meine Beispiele im hingebungsvollen Dienst und dem Berliner Tempel. Doch, da ist ein Band der Zuneigung da und den anderen Devotees natürlich auch. Ich fühle mich auch sehr mit dem um die Identität ringenden Syama Chandra verbunden. Das ist ganz natürlich, da muss man durch, bis man die Lehre gelernt hat, die man in dieser Inkarnation lernen muss. Und so weiter. Also das ist alles ein sehr, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Ich bin zwar nicht so oft hier, aber ich bin sehr lange hier gewesen und ich weiß, dass hier Unglaubliches möglich ist in Berlin, wenn man den richtigen, wenn man nicht die Richtung verliert und auf der Richtung, auf Kurs bleibt, kann man unglaublich was bewerkstelligen. Das ist ein Paradies. Denn Berlin liegt nicht in Deutschland, was die Mentalität betrifft. Berlin ist die größte türkische Stadt, nebenbei auch gesagt. Die zweitgrößte türkische Stadt. Istanbul ist die größte. Und es gibt noch andere. Berlin ist auch noch andere zweitgrößte Stadt von anderen Ländern. Also das ist nicht typisch deutsch hier. Das ist unglaublich, ne? Ich kann das immer noch nicht glauben. Ankara ist doch auch ganz schön groß, oder? Kennst du dich ein bisschen aus noch? Oder das ist sehr, sehr weit zurück, glaube ich.
Also ich hoffe, nicht so groß
mehr. Ja? Ist ja jetzt nicht unbedingt zum philosophischen Ding. Es ist eine wachrüttelnde Geschichte, ne? Aus dem Kalki-Purana. Also ich habe die gelesen und gelesen und gelesen. In New York habe ich sie das erste Mal gelesen. Und da habe ich sie versucht, in einem im Holland-Tunnel zu erzählen. Wir sind durch den Holland-Tunnel gefahren, da fährt man unter dem Hudson durch. Und habe gemerkt, ich habe wesentliche Elemente noch nicht verstanden. Ich habe sie jetzt zum fünften Mal erzählt. Das heißt, die Geweihten von Hari, die dem Prinzip der Bhakti folgen wollen, während sie gleichzeitig den Wunsch haben, Sinnbefriedigung zu beschäftigen, im Ozean, Sinnbefriedigung zu haben, im Ozean des materiellen Daseins, sollten das scharfe Schwert nützen, was aus diesem transzendentalen, was aus dieser Erzählung gewonnen wird, und die sechs prinzipiellen Feinde überwinden, die ein Festhalten als materielle Leben, indem sie Zuflucht suchen im Fort des Bhakti-Yogas. Also die Devotees von Krishna, die gleichzeitig Bhakti erlangen wollen, aber noch zur gleichen Zeit den Wunsch haben, Sinnbefriedigung zu genießen, das sind fast alle von uns, ne? Sollten diese Erzählung nutzen, das Schwert des Wissens nutzen und sollten dann Zuflucht suchen im Fort der Bhakti, des Bhakti-Yogas und von dort aus ihr Leben in Angriff nehmen. Bhakti-Yoga, dieses Fort des Bhakti-Yogas, für die meisten von uns, die Vaidhi-Bhakti praktizieren, bedeutet halt, die essentiellen Praktiken zu machen und das Ganze aber zu unterstützen durch Vanashrama, also durch physisches Wohlergehen, emotionales Wohlergehen und soziales Wohlergehen. Das muss sein. Du kommst sonst nicht dazu, in diesem Fortress zu bleiben. In Split gibt es ein großes Fort. Wie heißt das Fort nochmal? Kish oder Klees. Klees. Das ist auf einem Berg aufgerichtet. Das hat eine Dreiecksformation. Es wurde gegen die Türken gebaut. Und dieses Fort, das ist eben auf diesem Berg gebaut. Und ich denke, wir alle müssen uns situieren und in diesem Berg, auch von diesem Berg der Situierung, ja, unbedingt das Fort des Bhaktis betreten und von dort dann uns bemühen. Hare Krishna. Hari, Hari. Das haben Leute dann der Studenten gesagt, bevor sie das Buch aufgemacht haben. Und wenn sie das Buch zugemacht haben, haben sie auch wieder gesagt, Hari, Hari. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ich habe immer, als ich Ananda sagte, habe ich gesagt, nicht Ananda, jetzt bloß nicht Ananda, Nitai sagen. Ananda, Nitai. Yeah.
Woran kann man erkennen, oder woran kann ich erkennen, dass das, was ich mache, hingebungsvoller Dienst ist? Und inwieweit gibt es Möglichkeiten für mich zu erkennen, wie ich noch besseren hingebungsvollen Dienst ausmache?
Sehr interessant. Jiva Goswami sagt das ganz einfach und das hat mir sehr geholfen. Indem du, bevor du die Tätigkeit ausübst, dir vornimmst, das tue ich für Krishna. Vorher, nicht nachher. Weil es eine bestimmte Bewusstseinseinstellung macht. Wenn du zum Beispiel chantest und dir ein Bewusstsein vornimmst, das ist jetzt für Krishnas Freude, dann ist es hingebungsvolles Dienen. Wenn du etwas tust, wenn du Kirtan machst und sagst, ich singe für Krishnas Freude, dann ist es hingebungsvolles Dienen. Wenn du dich hinsetzt und über Krishna meditierst, als Dienst für ihn, Smaranam zu machen und ihm in der Meditation eine Blumengirlande anbietest, dann ist es hingebungsvolles Dienen. Und wenn du etwas tust zur Verbreitung von Kirtan, Sankirtan, dem Chanten der heiligen Namen, also da sind, das gibt unendlich kreative Verbreitungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel auch in der vedischen Universität. Also was mir sehr klar wurde in Amerika, damit das ganze Bhakti ist, ist es sehr wichtig, dass man es aufs Yoga Dharma, also Mantren, das Chanten aufbaut, wie wir das auch uns vorgenommen haben, ne? Dass die Leute in Kontakt mit dem heiligen Namen, mit den heiligen Schwingungen kommen, ne? Dann ist es hingebungsvolles Dienen. Du musst es davor machen. Wenn du es danach machst, du tust irgendwas, dann denkst du eben nicht beim Tun an Krishna. Viele von uns denken mal danach daran. Die geben dann eine Spende oder die nutzen nicht diese große Kraft vom Bhakti, dass du es wirklich für Krishna tust, Kanapriya. Und wenn du es für Krishna tust und in dem Consciousness drin bist, dann bist du auf der spirituellen Ebene. Ich sehe das jetzt so bei unserer glorreichen Sterbenden, Dieter und Rosi, oder sie ist jetzt eingeweiht und heißt Radhakund. Für Radhakund ist ihre Geschichte zu Ende. Die war aber schon vorher zu Ende gegangen, als sie sich vorbereitete. Die hat sich für 10 Jahre vorbereitet auf eine Einweihung und hat diese Prinzipien ausgeführt. Und die konnte sich aber nie so ganz lösen, wie es von uns allen so geht. Nicht? Aber als wenn der Krebs im Körper drin sitzt, dann löst du dich sehr schnell von deiner Geschichte. Also das geht. Das kennst du bestimmt von den Menschen, die du hinüber begleitet hast. Deswegen sagt C.G. Jung, ein kräftiges Leid kann manchmal mehr bewirken als viele Versuche, sich zu läutern. Weil plötzlich platzt das Ganze auf, diese Blase. Ne? Und du merkst einfach, mein Gott, das schwimmt mir alles weg. Ich habe es eigentlich nie besessen. Mir gehörte das nie. Ich war eine Illusion. Und die will jetzt einfach nur zu Krishna gehen. Und die hat in ihrem Bewusstsein, als sie dann in Ohnmacht fiel, auf dem Weg zum Krankenhaus, sie ist jetzt immer noch im Koma, im künstlichen Koma, soweit die letzte Information von gestern da war, hat sie nur eins gesagt zu Dieter, ich möchte nicht mehr geboren werden, ich möchte zu Krishna. Und bitte, bitte, das Einzige, worum ich dich bete, lass mich im Bewusstsein, im vollen Bewusstsein sterben. Ich möchte nicht im Koma und ich möchte auch nicht mit lebensverlängernden Mitteln hier gehalten werden. Ich weiß nicht, diese Geschichte ist zu Ende gegangen. Wenn es geht, will ich nach Indien und in Indien sterben. Wenn es geht. Nicht, weil sie hat gehört, dass der Einfluss des heiligen Darms so besonders ist. Tja, schon. Also. Also wir müssen wirklich, Kinder, idealistisch zu sein, ist realistisch zu sein. Weil du kannst nicht an diesem Realismus, diese Gegebenheiten sind einfach flüchtig und vorübergehend. Die sind nicht, die sind eine Chimäre, etwas, was wie Rauch entsteht und wieder verweht, vom Winde verweht wird. Ne? Aber das klebt so an uns, diese Geschichte. Das ist so leidvoll, wenn man das einmal erkannt hat. das so klebt. Und wir müssen jetzt sehen, wie können wir unseren hingebungsvollen Dienst ausüben? Wie ist das für mich möglich? Wie kann ich im Fort des Bhakti sein und diese Geschichte von dort auflösen? Wohlbehütet im Fort des Bhakti. Ganz wichtig. Und da darf man nicht theoretisch rangehen. Da darf man nicht denken, habe ich auch gestern, fand ich sehr schön ausgedrückt, auch jetzt haben wir das mal wieder alles gehört, sondern ich habe so kurz ein erhebendes Gefühl gehabt und kurz das Gefühl gehabt, den Durchblick zu haben. Das hatte ich auch gehabt, als ich den Matrix-Film sah. Nicht? Und plötzlich merkte, als ich den Film in der Matrix sah, das ist ja alles nur so gesteuert, das materielle Leben. Wissen nützt dir hier nichts, um die Geschichte zu lösen. Denn nach Wissen allein handelt man nicht. Man muss ganz systematisch anfangen, sein Leben so zu orientieren, dass da auch wirklich Bhakti geschieht. Wenn ihr jetzt hier seid in Berlin, ich kann euch warnen, Berlin hat eine Dynamik, das ist erstaunlich. Das reißt den Lahmsten mit, stellt ihn auf und wirft ihn dann in Tamagon hinein. Es ist eine unglaubliche Dynamik. Also ihr werdet sehen, euer Telefon wird klingeln, wie es nie zuvor geklingelt hat, so zügig und intensiv. Es werden Möglichkeiten auftreten, so wie ich es noch nie gegeben habe. Ihr werdet den Wunsch haben, so zu schlafen, wie ihr nie den Wunsch gehabt habt, zu schlafen. Das ist dann Tamagun. Wenn ihr hier nicht ein Fortress um euch macht, wird es euch gehen, wie vielen Berlinern, die versuchen, Bhakti auszuüben, die einfach sagen, ja, es ist sehr schwierig. Ich kenne das ja, man kann das auch mit einem Blick sehen. Das ist, man muss hier wirklich was Konkretes einleiten. Berlin muss man total praktisch sein. Und dann kann man unglaublich devotional service machen und unglaubliche Leute erheben. Ich glaube, das, was wir fast am meisten brauchen in dieser Stadt, ist, dass sich die Devotees glücklich fühlen. In der Gemeinschaft der Devotees. Radhanath Maharaj hat mir so geholfen. Ich bin ihm da ewig dankbar. Wir treffen uns immer für einen Tag und diskutieren, bis wir vor Müdigkeit lallen. Zum Abend nehmen wir die schweren Themen dran, die uns wach halten. Zum Beispiel die Frage, wie ist es möglich, dass in Deutschland die Menschen so gedacht haben, wie sie vor 50 Jahren gedacht haben. Wie ist es möglich? Das ist ein psychologisches Phänomen. Wie kann jemand das für richtig empfinden, andere Menschen zu töten? Also Nazitum und so. Das ist immer unser Thema zum Schluss, wenn wir ein aufpeitschendes Thema brauchen. Na, er hat mir gesagt, weil wir werden in New York, da ist uns ja ein großer Tempel gegeben, die Sanctuary. Kirtananda Swami ist gerne gegangen jetzt, gerne, das war Radhanath Maharaj sehr wichtig, dass es nicht irgendwie schlimm war. Und jetzt ist es will er da ein kulturelles Zentrum da machen, um ein Beispiel im Westen zu geben, wie spirituelles Leben möglich ist. Und er sagt, das Wichtigste, was ich machen möchte, ist, ich möchte ein Ethos gründen unter den Devotees, dass sie verstehen, ohne die Devotees kommen sie nicht weiter und wir müssen den Devotees dienen und eine Gemeinschaft bilden, die anziehend wirkt. Denn das zieht dann auch die Leute an, die wir anziehen wollen. Denn man wird sich entscheiden für spirituelles Leben, nicht durch Wissen. Ich habe gesagt, halt mal, wenn ich Devotees frage, warum sind sie Devotees geworden, sagen sie wegen der Philosophie. Dann sagte Radhanath Maharaj, es ist falsch, es ist so absolut falsch. Die kann man später vielleicht mal verstehen. Was einen überzeugt ist, diese Leute, ich will lieber mit diesen Leuten sein, als mit den anderen. den Menschen, die also materiellen Zielen nachgehen. Ich möchte lieber den sehen. Und mir ist das, er hatte gesagt, konvertieren ist aus soziologischer Sicht ein soziales Phänomen, nicht ein philosophisches Phänomen. Ein was in der Gesellschaft stattfindet. Und dann sagte er mir, in Dallas gab es einen Menschen, der sehr, sehr interessiert war am spirituellen Leben und schon für 50 Jahre, 50 Jahre gibt es uns ja noch gar nicht, für 20 Jahre oder so, immer zum Kalachandaji-Restaurant kam und angefangen hat zu chanten und so weiter. Und die Devotees haben ihn gefragt, willst du nicht jetzt langsam mal entsprechende Schritte einlegen, um dazu zu gehören? Und da sagte er, nein. Ich habe nämlich gesehen, wie ihr die Leute behandelt, die auf dem Wege sind, Devotees zu werden, und wie ihr die Devotees behandelt. Und ich ziehe die Deluxe-Behandlung vor. Ist viel schöner im Leben. Finde ich schön, dass er es auf den Punkt gebracht hat, aber das ist nicht schön, dass wir so sind. Und wenn du in diesen Ethos reinkommst, dich um andere zu kümmern, musst du anfangen. Du kannst nicht warten, bis der andere das macht. Damit du nicht der Störenfried bist in dieser Bemühung. Du musst selber bei dir anfangen. Das ist für uns nicht immer einfach. Gut. Du hast eine Frage.
Wo ist die Grenze zum Beispiel, wenn man irgendwelche Tätigkeiten ausführt, ob das jetzt praktisch ist oder nicht? Ich denke mal, so direkt irgendwie ist es, wenn ich das so irgendwie so vor meinen Augen so mir vorstelle, dann ist es direkt irgendwie was mit Predigen jetzt zum Beispiel. Das ist ganz klar, Krishna Muskeln zu verbreiten. Man kann, also außer vielleicht noch kriminelle Sachen natürlich und keine Metzgerei.
Ah ja, so das weiter. Kommt nicht in Frage, ja.
Sonst alles irgendwie, oder wenn man das einfach machen kann, dann alles für Krishna machen.
Weißt du, ja, aber Bach, du solltest anfangen bei den neunfachen Vorgängen des hingebungsvollen Dienstes, Bhakti. Bhakti, das macht, Rupa Goswami macht das sehr klar, wird in 64 Tätigkeiten ausgeführt, die alle Auswüchse von neun sind. Es fängt an mit Hören über Krishna, mit Lobpreisen von Krishna. Bhakti ist eine persönliche Beziehung zu Krishna. Und du kannst sehen, ob du Bhakti hast im Herzen, ob du mehr über Krishna erfahren möchtest. So kannst du dich türen, sagt Jiva Goswami. Fand ich sehr praktisch. Ist da Bhakti? Ist Krishna für dich interessant? Ist das etwas, wo du mehr wissen willst? Wo du einfach traurig bist, wenn du nicht am Tag an Krishna gedacht hast? Bhakti hat etwas mit Liebe zu tun. Und dieses Gefühl der Liebe, das bewegt dann dein Herz und im Herz eine Vritti, die dann zu einer Tätigkeit wird. Vritti ist ein Gedankenstrom und dann tust du was für Krishna. Ich merke das sehr, sehr, sehr stark vor dem, das war richtig für mich eine Japa Retreats ist so anstrengend zu geben. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich zögere auch im Augenblick, die Retreats in Deutschland zu gehen, weil mich jeder kennt. Und ich in Deutschland, glaube ich, nicht den Effekt habe, wo ich nicht kenne. Wenn man mich nicht kennt, ist man mehr gewillt, mir zuzuhören, habe ich gemerkt. Weil ich im Augenblick ich habe so eine blöde Konstellation, wo einfach Leute einfach das nicht so gut geht. Ich muss im Retreat in den ersten zwei Stunden einen neuen Space schaffen. Du kannst nicht etwas Neues erleben, wenn du einfach nur dort bleibst, wo du immer schon bist. Einstein hat das mal ganz einfach so definiert. Eine Definition von Verrücktheit ist, dass du neue Dinge erwartest, aber die alten Dinge weiter und nur die alten Dinge weiter tust. Wenn du das Alte, was du bisher tust, weitermachst, wirst du nur mehr vom Alten kriegen, aber nicht was Neues. Das ist, du musst dein Leben schon verändern, wenn du was Neues willst. Und im Retreat versuchen wir, dass die Menschen eine andere Beziehung zu Krishna aufnehmen und eine andere Beziehung zu dem Krishna in Form des heiligen Namens machen. Und deswegen, meistens können wir die Retreats nicht so gut im Tempel machen, weil die Devotees alle in so einem Ding drin sind, das wurde uns klar, als wir damit anfingen in der Schweiz. Wir müssen irgendwo in die Einsamkeit, um die rauszuholen aus ihren alten Gewohnheiten und in was Neues reinzutun. In Radadish ging es einigermaßen zu 70%, weil es alles Leute waren, die für die Radadish neu war. So, ihr habt die großartigsten Möglichkeiten, Ananda Vardhan und Kanupriya. Bitte nutzt es. Ihr seid umgezogen, es ist ein neuer Raum. Ihr könnt ihn füllen, wie ihr wollt. Ananda Vardhan und Kanupriya. Ihr könnt diesen Raum eures Lebens füllen, wie ihr wollt jetzt. Ihr könnt das designen. Ihr könnt sehen, wie wollt ihr das füllen. Und ihr könnt es festlegen und dann realistische Schritte unternehmen, die zu euch passen, wie man das macht, auch wie das der Kleine mitmacht. Gopal! Der Neue. Schon okay. Das ist eine große Chance. Und ich glaube, ich spüre auch diesen Neuaufbruch des Geistes. Und ich möchte euch allen wirklich bitten, Varahamurti, du vom Tempel und Gadadha, du von der vedischen Universität und wer auch noch immer, die beiden Beschäftigung zu geben. Das sind so nektarhafte Devotees, dass sie ihren Wunsch Ausdruck geben können und richtig da reinfassen. Weil die haben das alte Leben aufgegeben, um was Neues zu machen. Das ist glorreich. Ne? Ja, gut. Ich denke, wir haben ein natürliches Ende erreicht. A natural end. Wann seht ihr denn so frisch aus nach der Autofahrt? War es nicht zu heiß, oder? Robert, du hattest doch auch noch eine Frage. Hat sich ergeben?
Nee, eigentlich nicht, aber ich habe gedacht, ich kann sie vielleicht auch am Samstag stellen, wenn es jetzt vielleicht schon zu spät ist.
Stimmt, wir haben 25 nach 8. Serviert ihr auch Prasadam?
Ja.
Ich bin nämlich ein bisschen hungrig, ehrlich gesagt. Shri Prabhupada ki, Sisi Goni Tai ki, Gaur Premanandi, Adi 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 Bhoj, Jai Jai Sirane. Ja, es ist mir ganz wichtig, am Samstag, wir haben wieder unglaublich viel auf dem Teller und wenn wir... Ja, ich dachte, dass ich schon, dass man sich einfach einen Tag, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und schon rechtzeitig kommt. Samstag sind wir noch frei, glaube ich, einigermaßen. Ne? Da kann ich schon ein bisschen früher kommen, ein bisschen Gespräche führen oder ein bisschen später bleiben. wahrscheinlich ist vor dem gar nicht so gut, weil jeder in den Vorbereitungen im Begriff ist. Ja. Einfach noch ein bisschen bleiben, einfach nicht so schnell weggehen. Und sag mal, Ratha Yatra findet am 9.
August
statt. Da würde ich, habe ich auch schon Flugzeugticket gebucht, um dann daran teilzunehmen.
Du hast schon Bescheid gesagt, dass du
ja.